Ja, die heutige Lesung findet ihr im Evangelium nach Lukas, im Kapitel 1, die Verse 39 bis 56. Maria aber stand auf in diesen Tagen und ging eilig ins Gebirge, in eine Stadt Judas, und kam ins Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief laut: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht es mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Sieh, als die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig ist, die geglaubt hat. Denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt wurde. Und Maria sagte: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Ja, von nun an werden mich alle Generationen glücklich preisen. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan, und sein Name ist heilig. Seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation denen, die ihn fürchten. Er hat Macht ausgeübt mit seinem Arm und hat die mit einer hochmütigen Herzensgesinnung zerstreut. Er hat die Mächtigen vom Thron gestoßen und die Niedrigen erhoben. Die Hungrigen hat er mit allem Guten versorgt und die Reichen leer weggeschickt. Er hat sich an seine Barmherzigkeit erinnert und seinem Diener Israel geholfen, wie er es unseren Vätern zugesagt hat, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Und Maria blieb etwa 3 Monate bei ihr. Danach kehrte sie nach Hause zurück. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dein wunderbares, kraftvolles, irrtumsloses Wort. Wir danken dir, dass es Kraft hat, uns zu verändern, uns zu erbauen, uns zu korrigieren, uns zurechtzuweisen, und wir wollen uns nun ganz bewusst deinem Wort unterstellen, weil es fehlerlos ist, weil du es gesprochen hast und du vertrauenswürdig bist. Und so ist auch dein Wort. Und ja, wir bitten dich im Namen von Jesus Christus, dass wir dir im Hören auf dein Wort nun alle Ehre geben. Amen. Ja, wenn ich zu Anfang schon einen Begriff wie revolutionär in den Raum stelle, dann fallen verschiedenen Leuten natürlich ganz unterschiedliche Dinge dazu ein. Der Wissenschaftler freut sich über eine revolutionäre Entdeckung. Der Experte oder Erfinder denkt an eine revolutionäre neue Softwarelösung. Im Sozialismus sind dramatische gesellschaftliche Umwälzungen gemeint, die vielleicht hier in Leipzig besonders relevant sind. Aber was an Weihnachten wäre revolutionär? Was an Weihnachten ist revolutionär? Nun, dieser Lobgesang der Maria in Vorbereitung auf Weihnachten, der wurde zu Zeiten des britischen Imperiums tatsächlich als so revolutionär eingestuft, dass christliche Missionare in den letzten Tagen von Britisch-Indien ausdrücklich davor gewarnt wurden, dass sie diesen Lobgesang nicht in Gottesdiensten verwenden sollen. Er ist ein höchst revolutionärer Gesang, hieß es von der Kolonialverwaltung. Schauen wir uns an, was an diesem Bibelabschnitt so revolutionär ist. Kurz zum Hintergrund: im Abschnitt von letzter Woche, den wir jetzt nicht gelesen haben, da hatte der Engel Gabriel angekündigt, dass Maria als Jungfrau die Mutter eines ganz besonderen Sohnes sein würde, nämlich von Jesus, dem verheißenen König über das ewige Reich Gottes. Gott würde entscheidend in Marias Leben eingreifen. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, sagte Gabriel. Darum wird auch das heilige Kind, das von dir geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Das sind dramatische Umwälzungen im Leben der jungen Maria. Damit sie diese Zeit in Sicherheit und Zuversicht verbringen kann, gibt Gott ihr dieses besondere Zeichen. Elisabeth, ihre Verwandte, die selbst keine Kinder bekommen konnte, die mittlerweile auch zu alt dafür war, die war ebenfalls schwanger geworden, auf konventionelle Weise. Auch sie hatte von Gott einen besonderen Sohn geschenkt bekommen, nämlich den Vorläufer von Jesus, Johannes den Täufer. Und das ist das Zeichen. Das ist das Zeichen für Maria, dass sie vom Heiligen Geist, den Sohn Gottes, in ihrem Bauch haben will. Und so eilt Maria in die Stadt, wo Elisabeth mit ihrem Mann Zacharias wohnt. Sie will das Zeichen für sich im Glauben in Anspruch nehmen. Und das Zeichen wird bestätigt. Elisabeth hört den Gruß. Und es folgt dieser geisterfüllte Moment, in dem Elisabeth nicht nur Maria glücklich preist, sondern auch sich selbst geehrt fühlt durch das Kommen von Maria. Sie sagt, wer bin ich? Wie geschieht es mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Gepriesen bist du unter den Frauen. Gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und nicht nur die zwei Frauen sind voller Freude, sondern sie als die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang. Vers 44. Da hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Von all den Milliarden Frauen, die gelebt haben und leben werden, ist Maria die eine Mutter von Gottes Sohn. Die eine Mutter des Herrn Jesus. Noch Maria erkennt für sich selbst in Vers 48, schaut euch das an, sie sagt, von nun an werden mich alle Generationen glücklich preisen. Alle, in jeder Generation. Das kann unseren individualistischen Instinkten natürlich völlig widersprechen. Vielleicht denkt man, naja, das ist ja gut für dich, Maria. Aber was hat das mit mir zu tun? Aber natürlich ist Gottes Handeln an Maria nicht allein für sie persönlich Grund zur Freude und zum Lobpreis, sondern auch für uns. Schauen wir uns an, was es eigentlich heißt zu sagen, gepriesen bist du, Maria. Es bedeutet sicherlich nicht, dass Maria Gottes Handeln auf irgendeine Weise verdient hat. Dazu später mehr. Sie ist nicht besser als andere Menschen. Nein, sie ist glücklich zu preisen, weil Gott an ihr etwas Unverdientes und etwas unfassbar Großes tut, was sie sich im Leben nicht erträumt hätte. Beide Frauen erkennen sich hier als völlig unverdient gesegnet. Elisabeth und Maria und auch das Kind im Bauch. Und hier an dieser Stelle bricht Maria also in diesen Lobgesang aus, den wir als auch unter dem Namen Magnificat kennen, vom lateinischen Wort für erheben, also Englisch magnify auch, meine Seele erhebt, magnifies, erhebt den Herrn. Was genau veranlasst Maria zu solch überströmender Freude, dass sie in diesen Lobgesang ausbricht? Wenn wir uns das anschauen, dann nähern wir uns schon der Antwort auf die Frage vom Anfang. Was ist das Revolutionäre an Weihnachten? Und was wir am Anfang sehen, in diesem Anfang, sehen wir Gottes unverdiente Barmherzigkeit für Maria. Die Barmherzigkeit für Maria sehen wir in den Versen 46 bis 49. Lesen wir das nochmal ab Vers 46. Maria sagte, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist erfreut sich über Gott, meinen Retter, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Was ist der Ursprung von Marias großer Freude an Gott? Nun, es ist ihre gesunde Gottesbeziehung. Und diese Gottesbeziehung beginnt damit, dass Maria ihre Niedrigkeit vor Gott erkennt. Ihre Niedrigkeit als Magd oder als Dienerin des Herrn. Aber vielleicht gleich vorneweg, die eigene Niedrigkeit vor Gott bekennen, ist etwas anderes, als sich unter Wert zu verkaufen. Nein, es ist das richtige Verständnis unseres Platzes vor dem Gott, der uns geschaffen hat. Maria hätte es vielleicht nicht ganz so formuliert, aber im Glauben an den Schöpfer erkennen wir, dass jedes Molekül, jeder DNA-Strang in unserem Körper nur deshalb existiert, weil Gott sie gemacht hat und erhält. Alles, das kleinste Detail in unserem Körper und wir als Ganzes gibt es nur deshalb, weil Gott uns gemacht hat und uns erhält. Und das hat Maria erkannt. Sie hat erkannt, alles, was sie ist, kommt von Gott und gehört deshalb auch Gott, ihrem Schöpfer. Ja, wenn ich töpfern gehe und einen Krug für mich mache, wenn ich etwas aus Holz bastle, naja, was ich mache, gehört mir. Gott hat die Schöpfung gemacht. Gott hat mich gemacht. Diesem großen Gott steht Marias Niedrigkeit völlig außer Frage. Ohne Gott ist sie nichts. Also sie erkennt Gott auch als ihren Retter. Ich glaube, das hat zwei Komponenten. Zum einen erhält er sie ja jeden Moment ihres Lebens. Zum anderen errettet er sie auch von ihren Sünden durch ihren eigenen Sohn. Ihn soll sie Jesus nennen, denn er wird sein Volk von seinen Sünden retten. Im Wunder ihrer Schwangerschaft erkennt Maria den allmächtigen Gott als ihren Schöpfer und ihren Retter, der es gut mit ihr meint. Und so ist es für sie ein Ehrentitel, sich als Magd dieses Gottes zu erkennen, zu bezeichnen. Es ist ein Ehrentitel, keine Herabsetzung. Und dieser Ehrentitel, der kann uns herausfordern. Und ich möchte dich fragen, würdest du dich freiwillig als Knecht Gottes bezeichnen? Wenn du gefragt wirst, wer du bist, beschreib dich mal. Würdest du sagen, ich bin ein Knecht Gottes, ein Sklave Gottes. Das macht Maria, sein Ehrentitel. Das ist eine Herausforderung, ne? Und sie macht es mit Stolz, voller Freude. Und diese Freude hängt eben mit dieser Selbsterkenntnis zusammen, weil Gott, dieser große Gott, dieser unfassbare Schöpfer des ganzen Universums, Maria in ihrer Niedrigkeit angesehen hat. Ein unverdienter Blick. Was ist damit gemeint? Wie hat er sie angesehen? Nun, Marias Lobpreis sagt uns das nicht ausdrücklich, aber ich vermute, es hat etwas mit diesem Zeichen zu tun, denn die beiden hängen ja zusammen. Ja, Gott hätte Maria kein Zeichen geben müssen. Er hätte seiner Magd nicht erklären müssen, warum sie auf einmal völlig unerwartet schwanger ist. Hätte natürlich viele Probleme gegeben. Gott hätte überhaupt nicht mit ihr durch den Engel reden müssen. All das ist Barmherzigkeit. Und Gottes Barmherzigkeit zeigt, Gott sieht seine Knechte und Mägde nicht als Instrumente an, die er einfach nur gebraucht, Maria, um seinen Sohn in die Welt zu setzen. Nein, Gott ist nicht herzlos und unpersönlich. Gott kennt Maria. Gott stärkt Maria für die Herausforderung vor ihm. Er schenkt ihr Freude statt der Sorge, die sie sonst erfüllt hätte. Er schenkt ihr Lobpreis statt Trauer über eine verlorene Ehe wahrscheinlich mit Josef. Gottes Liebe ist vollkommen und seine Barmherzigkeit unübertrefflich und er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen und sich über sie erbarmt. Und darüber jubelt Maria, dass Gott sich über ihre Niedrigkeit erbarmen würde, dass er sie mit einem gütigen Blick ansehen würde, dass Gott von allen Frauen sie, Maria, mit Gottes Sohn segnen würde und ihr das auch noch offenbaren würde. Das ist für sie jenseits des Fassbaren und sie ist überwältigt von Gottes Barmherzigkeit. Und so singt sie, meine Seele erhebt den Herrn, das heißt tief in ihrem Inneren. Meine Seele und mein Geist freuen sich über Gott, meinen Retter. Nicht, dass sie Gott größer machen könnte durch diesen Lobpreis. aber in ihrem Herz, in ihrer Seele, in ihrem Geist erhebt sie Gott. Das ist ihr Bekenntnis. Maria erkennt ihre Niedrigkeit als Magd des Herrn. Alles, was der Herr an ihr wirkt, kommt aus seiner Barmherzigkeit. Das ist der Ursprung ihrer Freude. Und schaut nochmal in den Text. Auch wir sollen ihre Freude mit ihr spüren und nachempfinden. Marias Freude ist nicht für sie allein. Schaut euch Vers 48 an. Dort erfahren wir, dass sie alle anstecken soll, die davon erfahren. Vers 48, ja, von nun an werden mich alle Generationen glücklich preisen, denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und sein Name ist heilig. Preist du Maria als glücklich? Ist unter uns evangelisch Geprägten schwierig? Ja, wir verbinden damit manchmal das Falsche, auch falsche Überzeugungen, mit denen wir nicht übereinstimmen, aber alle Generationen werden Maria glücklich preisen. Und das sollten wir nicht vernachlässigen. Manchmal fällt man auf der anderen Seite vom Pferd, weil man sich gegen etwas schützen will. Das sollten wir nicht. Maria ist glücklich zu preisen. Und diese Freude wird uns anstecken, wenn wir unsere eigene Niedrigkeit als Diener Gottes erkennen und im Glauben annehmen. Mitfreuen können wir uns, wenn wir sehen, wie Gott sich über jemanden wie uns, Maria ist ja wie wir, wie Gott sich über jemanden wie uns erbarmt, über Marias Niedrigkeit, wie er sie segnet. Wenn wir uns daran mitfreuen können, dann jubeln wir auch mit. Und meine Frage ist eigentlich, kannst du Marias Freude über Gottes Handeln nachspüren? Lässt du dich anstecken von ihrem Jubel? Sagst du, meine Seele erhebt den Herrn? Mein Geist freut sich über Gott, ihren Retter und meinen Retter. Freust du dich? Dieses Lied will ich anstecken, und das nicht nur deshalb, weil wir uns mitfreuen können an dem, was Maria mit Gott erlebt hat vor langer Zeit. Gottes Handeln an Maria hat nicht nur Auswirkungen für sie ganz persönlich, sondern es ist auch Ausdruck seiner Barmherzigkeit für alle Generationen. Das ist der nächste Punkt. Kommen wir zu Vers 50. Vers 50, die Barmherzigkeit für alle Generationen. Seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation denen, die ihn fürchten. Maria spricht hier von denen, die Gott fürchten. Das ist ein ungewohnter Ausdruck. Man verbindet das vielleicht damit, dass man Angst vor Gott hat. Ja, und das ist gar nicht so falsch, aber es ist ein Ausdruck für echten Glauben. Zu echtem Glauben gehört die Gottesfurcht. Ich denke, das wird uns nicht überraschen angesichts unserer eigenen Niedrigkeit. Wenn wir uns selbst als Diener und Knechte Gottes erkannt haben, dann werden wir unseren Herrn auch irgendwo fürchten und seine Macht über uns fürchten. Es wird uns auch nicht überraschen angesichts der Macht Gottes, der einer Jungfrau ein Kind aus dem Nichts schenken kann. Ein Kind, das wahrer Menschen, wahrer Gott zugleich ist. Heute basteln Forscher mit existierender DNA rum, um einen Kinderwunsch erfüllen zu können. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Aber Gott misslingt nichts. Er bastelt nicht. Gott ist allmächtig und er schafft seinen Sohn, völlig aus dem Nichts. Es ist gut und richtig, wenn wir Gott fürchten. Aber diese Furcht soll uns nicht wegtreiben von Gott. Sie wird uns hintreiben zu Gott. Und wenn wir Gott auf diese Weise fürchten, dass wir uns ganz von ihm abhängig machen, dann macht uns das zu Empfängern von Gottes Barmherzigkeit. Hier ist es, seine Barmherzigkeit gilt denen, die ihn fürchten. Fürchtest du Gott? Erkennst du seine Macht? Erkennst du deine Niedrigkeit? Fürchtest du Gott und rennst zu ihm, weil du seine Barmherzigkeit brauchst. In Marias Worten steckt große Zuversicht, Zuversicht in Gottes Barmherzigkeit. Und in den nächsten Versen wird klar, woher Maria diese Zuversicht nimmt. Die nächsten drei Verse fassen die Geschichte Israels auf meisterhafte Weise zusammen, die genau hier diesen Punkt machen, Gottes revolutionäre Barmherzigkeit. Vers 51, hier wird Gottes Arm erwähnt und das ist ein Ausdruck, der besonders für den Auszug aus Ägypten steht. Das heißt, er hat Macht ausgeübt mit seinem Arm und er hat die mit einer hochmütigen Herzensgesinnung zerstreut. Im Auszug aus Ägypten sieht Maria Gottes Barmherzigkeit. Vers 52, dort klingt das Lied der Hanna im ersten Buch Samuel an. Also hier geht es um die Entwicklung hin zum Königtum Davids und sie sagt, er hat die Mächtigen vom Thron gestoßen und den Niedrigen erhoben in der Auserwählung von David als König. Sieht Maria die Barmherzigkeit Gottes. Und in Vers 53 zitiert sie aus Psalm 107, Entschuldigung, und dort geht es um die Rückkehr Israels aus dem Exil in Babylon. Die Hungrigen hat er mit allem Guten versorgt auf dem Weg zurück und die Reichen leer weggeschickt. Das Reich Gottes ist nicht für die Reichen, es ist für die Hungrigen. Die Bedürftigen, die Schwachen und die Armen. In diesen drei Punkten, Auszug aus Ägypten, Königtum Davids, Rückkehr aus Babylon, aber in diesen drei entscheidenden Wendepunkten in Israels Geschichte wendet sich die Geschichte Gottes, die Geschichte Israels zum Guten. Und das aus einem Grund, diese Wendepunkte sind revolutionär. Schaut euch nochmal die Formulierungen an. Die hochmütigen Ägypter werden zerstreut. Die Throne der Philister und der Thron Sauls wird umgestoßen. Die Reichen werden leer weggeschickt. Vielleicht bezieht sich das auf die Babylonier, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. In jedem Fall sind es revolutionäre Wendepunkte. Bestehende Machtstrukturen werden umgestürzt, auf den Kopf gestellt. Und das Beste an ihnen ist, in diesen Revolutionen zeigt Gott die wahre Natur seiner Barmherzigkeit. Es ist eine revolutionäre Barmherzigkeit. Eine Barmherzigkeit, die Ausbeutung beendet. Eine Barmherzigkeit, die die Niedrigen erhebt und die Hungrigen versorgt. Christen glauben an einen revolutionären Gott. Seine revolutionäre Barmherzigkeit ist und war schon immer für alle, die ihn fürchten. Natürlich ist damit keine Revolution mit Waffengewalt gemeint. Es ist eine Revolution der Barmherzigkeit. Und eine Sache, die ich hier nur am Rande anmerken will, ist, wie gut Maria ihre Bibel kennt. Wow, drei Verse, die ganze Geschichte Israels abgedeckt und genau auf den Punkt gebracht, nämlich revolutionäre Barmherzigkeit. Das ist ziemlich beeindruckend. Einfach aus dem Gedächtnis. Diese Bibelstellen sind präsent. Und das ist die Linse oder das Narrativ, durch die Maria ihre eigene Erfahrung hier interpretiert. Durch welche Linse, durch welches Narrativ interpretierst du dein Leben? Maria taucht in das biblische Narrativ ein. Also sie erkennt dort Gottes revolutionäre Barmherzigkeit. Sie erkennt sich als Teil von Gottes Geschichte und als Empfängerin von Gottes Barmherzigkeit. Und das gilt nicht nur für Maria, wenn es auch für sie auf besondere Weise gilt. Ja, es ist dieselbe Barmherzigkeit, gilt von Generation zu Generation allen, die Gott fürchten. Sie gilt dir und mir. Das nur als Randbemerkung, wie wichtig und hilfreich es ist, wenn auch wir unsere eigenen Erfahrungen im Licht der biblischen Geschichte interpretieren können. Es ist nicht gut, wenn man die Bibel so kennt wie Maria. Man versteht seine eigene Situation. Und genau das macht Maria eben nach ihrer Zusammenfassung von Israels Geschichte hier in diesen drei Versen. Sie kommt auf Gottes Handeln an ihr zurück und sie erkennt nun ganz klar, dass der Sohn in ihr für einen ganz neuen und den entscheidenden Wendepunkt in Israels Geschichte steht. Vers 54. Gott hat sich an seine Barmherzigkeit erinnert. Wie? Indem er seinen eigenen Sohn in die Welt schickt. Durch Marias Sohn beweist Gott erneut revolutionäre Barmherzigkeit. An Weihnachten. Er erfüllt die Verheißung an seinen Diener Israel. Hier heißt es genau, wie er es unseren Vätern zugesagt hat, Abraham und seinen oder seinem Nachkommen in Ewigkeit. Was Maria hier erkennt, ist, dass in ihrem Kind Gottes ewige Verheißung an Abraham und seinen Nachkommen genauso erfüllt wird, wie Gott es ihnen zugesagt hat. Das, was Gott Abraham in 1. Mose 12 verheißen hat. Du wirst gesegnet und in dir werden alle Nationen dieser Welt gesegnet. Genau das wird in Jesus Christus wahr. Im Kommen von Jesus erfahren nicht nur Abrahams Nachkommen Barmherzigkeit. Alle Nationen, wir heute, werden Empfänger von Gottes Barmherzigkeit. Die Frage, die dieser Lobgesang offen lässt, ist, wie Gott seine revolutionäre Barmherzigkeit erweisen wird. Wie wird er durch Jesus Christus bestehende Mächte stürzen und sein ewiges Reich bauen? Wer sind die Niedrigen, die er erhebt, und die Hungrigen, die er versorgt? All das wird klarer, wenn wir weiterlesen. Also musst einfach nächste Woche zurückkommen. Aber ich will einfach von einer anderen Perspektive kommen. Lasst uns vor Augen führen, wie das Kommen von Jesus Christus seine revolutionäre Barmherzigkeit in der Geschichte entfaltet hat. In den nachfolgenden Jahrhunderten wird Gottes Barmherzigkeit durch Jesus Christus das Römische Reich im Sturm nehmen. Gottes Barmherzigkeit wird gesellschaftliche Verhältnisse, wird Ungerechtigkeit und Machtmissbrauch revolutionieren. Und das geschieht, indem Christen als Knechte und Mägde Gottes ihrem König Jesus nachfolgen. Indem sie ihre eigene Niedrigkeit vor Gott bekennen, beginnen sie selbst damit, die Niedrigen in der Gesellschaft mit Würde zu behandeln. Sklaven, Frauen, Kinder. Sie nehmen sich der gesellschaftlich Ausgestoßenen an. Sie hören auf, Schwache auszubeuten und fangen an, sie zu beschützen. Gottes Barmherzigkeit wird wirksam in der Geschichte durch die, die ihn fürchten. Die ihn fürchten und an seinen Sohn glauben. Und in nur 3 Jahrhunderten stellt Gott das Römische Reich völlig auf den Kopf. Die Barmherzigkeit, die wir heute von der Politik wie selbstverständlich erwarten. Die Barmherzigkeit, die wir in Kriegen und Konflikten in unserer Zeit fordern. Unsere Gesetze, die Kinder und schutzbedürftige Personen vom Missbrauch schützen, die wären im Römischen Reich völlig undenkbar gewesen. Die Jesus-Revolution wirkt auch heute noch auf unsere Gesellschaft mit solcher Kraft und solcher Selbstverständlichkeit, dass es uns kaum auffällt. Glenn Scrivener hat ein Buch mit unter dem Titel geschrieben, The Air We Breathe. Die Luft, die wir atmen. Wir merken gar nicht, wie sehr wir von dieser Revolution umgeben sind. Wie sehr es unsere gesellschaftlichen Verhältnisse verändert und revolutioniert hat. Und vielleicht macht es das manchmal für uns Christen irgendwo schwer und herausfordernd, dass wir als Diener Gottes, die ihn fürchten, weiterhin auch die Unbarmherzigkeiten in unserer Gesellschaft durchschauen und uns hier auch engagieren. so wie die ersten Christen im Römischen Reich. Wo ist die Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft? Die Unbarmherzigkeit? Die Lieblosigkeit? Wo sehen wir Ausbeutung? Jeder Impuls stimmt immer, wir müssen es abwägen gegen Gottes Wort. Aber wenn Gott auf Seiten der Hungrigen steht, der Niedrigen, der Machtlosen, auf welcher Seite stehen wir? Und wenn Gottes Barmherzigkeit ungerechte Machtverhältnisse revolutioniert, wessen Macht stützen wir? An Weihnachten offenbart Gott seine revolutionäre Barmherzigkeit. Sein Sohn kommt herab in den Staub und den Schmutz dieser Welt. Er erniedrigt sich ohne Maß. Sein Erbarmen über uns kennt keine Grenzen. Nicht einmal ein grausamer Tod am Kreuz für unsere Sünden, so wird er Maria retten, so errettet er uns. Nicht einmal sein grausamer Tod am Kreuz ist jenseits seiner revolutionären Barmherzigkeit. Und wir müssen diese Bedürftigkeit, die Niedrigen, die Hungrigen, natürlich in erster Linie geistlich lesen. Wir sind geistlich arm und brauchen geistliche Umkehr. Und die schenkt Jesus am Kreuz, indem er unsere Sündenlast auf sich nimmt und uns befreit. Unser Leid für sich erträgt. Sein Leben gibt, damit wir Leben haben. Das ist revolutionäre Barmherzigkeit. Er nimmt den Tod auf sich, den wir verdient hätten. Aber lasst es uns nicht nur bei der geistlichen Realität bleiben. Die ersten Christen haben sich gesellschaftlich engagiert und eine Revolution herbeigeführt, eine friedliche Revolution der Barmherzigkeit. Wie werden wir uns einsetzen, damit in unserer Gesellschaft Barmherzigkeit herrscht, die Barmherzigkeit Christi? Revolutionärer als Jesus geht es nicht. Weihnachten ist zutiefst revolutionär. Lasst euch von den schönen Lichtern nicht täuschen. Revolutionärer geht es nicht. Weil Gottes Sohn sich auf diese Weise erniedrigt hat, ist niedrig nun gut. Reich ist schlecht. Die Ersten werden die Letzten sein. Die Großen in Gottes Reich werden die Diener aller sein. Was denkt ihr? Müssen wir uns vielleicht einfach wieder mehr an das Revolutionäre am Reich Gottes gewöhnen? Wo ist unsere Barmherzigkeit irgendwo lauwarm? Inkonsequent? Wo kann sie revolutionärer werden? Nun, einüben können wir diese revolutionäre Barmherzigkeit in unserer Gemeinde. Das ist der Sandkasten, in dem wir Gottes revolutionäre Barmherzigkeit einüben und ausspielen können. Ja, hier können wir Fehler machen. Hier können wir auch gegeneinander testen, was denn wirklich revolutionäre Barmherzigkeit bedeutet und was nicht. Und gleichzeitig wird durch dieses Einüben auch die Gemeinde quasi zum Schaufenster, in dem die Welt den revolutionär barmherzigen Gott erkennen kann. Wäre das nicht wunderbar? Ein Gott, der die Welt auf den Kopf stellt. Und das alles beginnt, indem wir unsere Niedrigkeit erkennen. Und indem wir sehen, dass Jesus sich erniedrigt hat und niedrig gut ist. Also lasst uns beten, dass wir in unserer Niedrigkeit über Gottes Barmherzigkeit jubeln. Und beten wir, dass wir noch aktiver auch Teil werden an Gottes revolutionärem Königreich, das mit der Ankunft dieses Königs an Weihnachten beginnt. Lasst uns beten. Herr, wir preisen dich. Was für ein Geschenk, das du uns an Weihnachten machst. Was für eine Barmherzigkeit, die du nicht nur Maria erweist, sondern auch uns. Wir danken dir für ihren Glauben, in der sie sich als niedrige Magd erkennt. Und wir bitten dich, schenk uns denselben Glauben. Wir danken dir für die Gottesfurcht, die daraus fließt, und bitten dich, schenk uns dieselbe Gottesfurcht. Und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der revolutionär barmherzig ist. Und wir bitten dich, zeig uns, was das für unsere Gemeinde, unsere Beziehung, unseren Platz in dieser Gesellschaft bedeutet. Das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.